Wir bleiben gesund. Update zu den Gesundheitstrainings der BMW Group Academy.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Und zwar wollen wir uns mit dem Thema Resilienz beschäftigen. Und ich habe dazu einen Gast bei mir, eine langjährige Trainerkollegin, Barbara Ott, mit der ich jetzt dann im Gespräch sein werde. Liebe Barbara, du bist ja schon ganz lange Jahre bei uns im Unternehmen als Trainerin und auch zum Teil als Beraterin tätig. Die Jahre sind zweistellig, glaube ich, oder?
Ja, absolut. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Also seit 88 bin ich mit der BMW Group verbunden als freiberufliche Trainerin und Beraterin und Coach. Und also wenn man es ausrechnet, sind es, glaube ich, 33 Jahre.
Nun ja, also da blickst du auf eine weite Geschichte zurück. Und das Thema Resilienz hat uns aber schon immer irgendwie begleitet. Auch schon vor Zeiten, vor Jahren war es ein Thema gewesen. Psychische B- und Entlastungen, das zieht sich durch als Thema. Das ist ja nichts Neues, oder?
Ja, wir haben 2012 damit angefangen. Ich habe das auch nochmal nachgeschaut. Und es gab eigentlich ein stetiges Anwachsen von diesen Seminaren und der Anzahl, die wir durchgeführt haben, bis dato 34 Seminare zu diesem Thema. Ja. Und Überlastung oder Stress und die Frage nach den persönlichen Bewältigungsmechanismen war eigentlich schon immer ein Thema. Es hat sich in den letzten 2 Jahren und das seit Corona natürlich nochmal massiv verschärft. Aber durch viele Change-Prozesse im Unternehmen, durch Veränderungen am Arbeitsplatz, in den Aufgaben, in der Teamzusammensetzung gibt es immer wieder, vor allem bei BMW, finde ich, weil da so ein hohes Veränderungstempo zu beobachten ist, Herausforderungen, dass die Person gut mitgehen kann.
Ja, also ich habe das ja nun auch schon über Jahre begleitet und ich erinnere mich daran, als wir anfingen, dieses Thema auch beim Namen zu nennen, auch Trainings, Resilienztraining zu nennen, da habe ich immer mal wieder Nachfragen bekommen, was ist denn Resilienz eigentlich? Das kommt jetzt nicht mehr, weil wir haben dieses Wort gelernt auf breiter Basis. Das finde ich ganz spannend. Resilienz ist mitten unter uns auch im Wortschatz angekommen.
Absolut, absolut. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen recherchiert. Wenn man rumgoogelt und wenn man sucht, es ist unglaublich, wie das angewachsen ist. Und was ich richtig gut finde, es gibt auch inzwischen große Projekte mit EU-Mitteln gefördert, mit öffentlichen Mitteln gefördert, wo die Universitäten einfach forschen, was ist das, woher kommt's, welche Faktoren sind alle bedeutsam für die Resilienzentwicklung. Was ist eigentlich auch Resilienz? Was spielt da alles mit rein? Und dass das jetzt auch so einen breiten Forschungshintergrund bekommt, finde ich richtig klasse.
Ist es auch. Und das ist es sicherlich auch nicht ohne Grund. In unserem Vorgespräch hattest du ja gesagt, es gibt die gute Nachricht, nämlich dass Resilienz nichts Gottgegebenes ist, sondern etwas Lernbares, etwas Trainierbares. Und dass das auch nachgewiesen ist. Und ja, darauf basieren ja auch dann letztendlich unsere Trainingsangebote.
So ist es. Also man kann ja wirklich sagen, jeder Mensch hat schon Krisen oder Herausforderungen in seinem Leben erlebt, hat sie meistens auch gut bewältigt und überlebt und hat daraus Erfahrungen gemacht, die ihm auch helfen für weitere Krisen. Das hat sich herausgestellt, das ist ein bisschen paradox, hört sich so an, ja. Je mehr Krisen man erlebt, umso besser. Das ist jetzt wirklich paradox, aber man kann sagen, man lernt auch aus Krisen und es ist überhaupt lernbar, resiliente Verhaltensweisen zu entwickeln und sich anzueignen.
Aber lernt denn jeder daraus? Also wir beobachten ja zum Teil auch, dass manche Krise auch einen Menschen ja wirklich niederstrecken kann.
Ja, es gibt keine Garantie, sondern man kann sagen, es ist eigentlich eine Art Anpassungsprozess zwischen dem Menschen mit seinen ganzen Fähigkeiten und der Umwelt, in der er in dieser Lebensphase, in diesem Lebensprozess drinsteckt. Und da gibt es ja verschiedene Phasen, verschiedene Themen, die sich stellen. Sei es jetzt mal, wenn man mal in krassere geht, an Beispielen, wenn jemand einen Unfall erleidet, wenn jemand krank wird, wenn jemand in der Familie einem Unglück zustößt oder wenn eine Lebensphase sich ändert, man Vater, Mutter wird oder wenn man am Ende seines Berufslebens steht. Das sind ja alles unterschiedlichste Anpassungsprozesse. Da ist immer gut, wenn ich optimistisch bleiben kann, wenn ich gut für mich sorgen kann, wenn ich Vorstellungen und Ziele habe, was als nächstes in meinem Leben dran ist. Das hilft allemal. Aber es gibt auch keine Garantie, jede Krise zu schaffen.
Und jeder geht anders um damit und jeder geht vielleicht auch in jeder Lebensphase anders um. Und ja, je nachdem, es gibt ja vielleicht dann auch manchmal gehäufte Krisen, schwere Situationen hintereinander. Also es gibt einen ganzen Strauß an Möglichkeiten. Ich glaube, was wir festhalten können, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und darin auch ein ständig Übender zu bleiben, oder? Würdest du das auch so unterschreiben?
Definitiv. Und ich glaube, es ist gut zu wissen, was mir hilft, die Resilienz zu stärken und was gut ist zu tun oder gut ist, in meinem eigenen Denken zu verändern. Zum Beispiel, alle anderen sind schuld, dass es mir jetzt so schlecht geht. Dieses wunderbare Prinzip der Opfer-Selbstdefinition ist zwar psychisch entlastend im ersten Moment, auf Dauer bringt es aber gar nichts, weil ich nicht in eine Handlung und in eine Handlungsfähigkeit komme. Man sagt schon, in dem Augenblick, wo ich erfahre, dass ich wirksam sein kann, mit dem, was ich tue, was ich mir vornehme, dass ich etwas erreichen kann, komme ich aus einer Opferrolle raus. Ich übernehme Verantwortung, ich schaue, wo eine Lösung ist. Und das sind schon Sachen, die ich reflektieren kann und die ich auch lernen kann.
Durch vielfältiges Üben, Reflexion, ja, wie du gerade gesagt hast. Und ja, sicherlich auch so Versuch und Irrtum und auch der Bereitschaft, trotz allem auch mal Rückschläge in Kauf zu nehmen.
Da kommen wir ja gar nicht drum rum. Es läuft nicht immer glatt, ja, völlig glatt. Aber die Frage ist, was lerne ich aus einem, wenn ich sagen will, Scheitern ist ein großes Wort, ja, oder auch aus etwas, was ich nicht erreicht habe und wo ich sehr enttäuscht bin von mir oder auch von anderen, ja, ist immer wieder die Frage, ja, und jetzt, was lerne ich draus? Was heißt das jetzt?
Dieses Stichwort Scheitern, das finde ich auch besonders schön. Wir hatten uns ja zu Zeiten auch schon mal mehrfach darüber unterhalten. Das hat ja bisweilen schon fast einen Kultcharakter angenommen, sich bei seinen gescheiterten Projekten irgendwie zu überbieten. Das ist ein bisschen wieder in den Hintergrund getreten, vielleicht aufgrund auch der aktuellen Situation. Aber Scheitern war ja mal Kult.
Ja, wobei es sicherlich kein vergnügliches Erleben ist für diejenigen, die das Scheitern durchgestanden haben. Aber was ich daran wichtig finde, ist, dass es eine Öffentlichkeit bekommen darf. Zum ja. Beispiel in dem anderen Seminar, was ja sich weiterentwickelt hat und auch abgeleitet wurde, auch aus der Resilienz, dieses mentale Fitness in der VUCA-Welt. Da machen wir tatsächlich, um das mal konkret zu machen, eine Übung, in der ich eine Situation des Scheiterns vor einem Publikum erzähle, um zu erfahren, wie das ist, wie es mir damit geht und welche Wirkung ich erzeuge. Und wir kriegen dann Feedback dazu, wenn wir uns vor eine Gruppe hingestellt haben. Weil das ist schon nochmal speziell, das zu tun und zu machen und zu sehen. Aha, interessant. Es ist nicht so katastrophal, wie vielleicht das eigene innere Katastrophenkino ist. Ja.
Ja, vor allem aus der Distanz betrachtet, gibt es ja manchmal die besten Geschichten sogar ab.
Absolut. Was ich da auch noch wichtig finde, ist die Verknüpfung von der persönlichen Resilienz und auch der Teamresilienz, dass ein Team und eine Gruppe es zulässt und sogar unterstützt und befördert, dass über Fehler gesprochen werden darf.
Oh, das ist jetzt eine ganz heikle Kulturfrage.
Ja, da sind wir mitten bei BMW. Und da finde ich die Verknüpfung wichtig. Ja, was nützt mir meine persönliche Resilienz? Das habe ich ja vorhin gesagt, auch wenn ich in einem Umfeld bin, die das nicht unterstützt. Und da wird das Lernen in Teams auch interessant. Ja, wie gehen wir mit Nichtwissen um? Wie gehen wir mit den sogenannten dummen Fragen um, die es nicht gibt? Ja, wie gehen wir damit um, wenn jemand um Hilfe bittet? Kriegt er die oder wird er einfach fallen gelassen? Ja, also da finde ich den Zusammenhang zwischen der individuellen Ebene und der Teamebene auch wirklich wichtig. Und da gibt es auch viel zu tun, auch für die Führung.
Ja, das ist also, letztendlich haben wir ja dann ein ganz breites Feld des Verhaltens, nicht nur der eigenen Verhaltensdimension und des eigenen Umgangs mit schwierigen Situationen, sondern ja, das Ganze auf eine Gruppen-, auf eine Teamebene oder vielleicht sogar noch breiter angelegt. Das ist dann schon sehr herausfordernd und spannend und wird wahrscheinlich weiterhin ein Feld für viel Trainings- und Briefingarbeit auch bleiben.
Ja, davon bin ich überzeugt. Weil man spricht ja auch inzwischen, wenn man jetzt noch eine Ebene weitergehen mag, von der organisationalen Resilienz, also auch eine Organisation, die resilient oder eben nicht resilient ist, ja, die eben auch aus Krisen lernt, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Produkte mit der richtigen Power auf den Markt zu bringen.
Jetzt setze ich noch eins drauf. Das kann man ja eigentlich auch auf Volkswirtschaften anwenden. Wir sind ja gerade mittendrin als Gesellschaft durch eine Krise gehend, gegangen seiend, immer noch gehend. Was macht das mit uns und auch unserer Widerstandsfähigkeit, unserer Resilienz? Auch das ist sicherlich ein ganz interessanter Aspekt unter dem großen Begriff Resilienz.
Also man sieht das, man kann das wirklich auf der individuellen Ebene, auf der Teamebene, auf der Organisationsebene und auf einer großen, wie du sagst, volkswirtschaftlichen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene anschauen. Und das macht, finde ich, den Begriff und auch die Arbeit daran so spannend und zugleich auch so notwendig.
Wenn wir jetzt nochmal so auf den Einzelnen zurückgehen, jetzt bin ich als Individuum und denke mir, ja, das wäre jetzt ganz gut, ein bisschen resilienter zu werden, würde mir bestimmt auch nicht schaden. Womit fange ich denn an?
Ich würde gerne vielleicht da drauf schauen, was jetzt auch speziell auf Corona, vielleicht, dass wir da nochmal hinschauen, was ist denn gerade in der jetzigen Zeit wichtig? Gibt es da Empfehlungen? Ja. Und da geht es schon los, finde ich. Einmal, wie gehe ich mit Informationen um? Wie sortiere ich aus und wie begrenze ich auch? Das hat was, wenn man es zu den sieben Säulen der Resilienz verbinden will, zum Beispiel auch was mit der Selbstfürsorge zu tun. Ich kenne das, dass ich am Anfang hypnotisiert auf die neuesten Zahlen geguckt habe und irgendwann gemerkt habe, ich brauche eine Grenze, wo ich mich damit beschäftige und mir das zumute. Und das hat man ja im Unternehmen genauso. Nächster Punkt wäre für mich, vor allem, wenn ich im Homeoffice bin. Welche Routinen gibt es und wie kann ich zugleich eine abwechslungsreiche Tagesstruktur für mich herkriegen? Ja. Das heißt auch, die Selbstverantwortung voll dafür zu übernehmen, und das mutet uns die Homeoffice-Arbeit zu, wie wir den Tag steuern und gestalten. Nächster Punkt, was ich extrem wichtig finde und eine Säule der Resilienz ist, die in ganz vielen Studien immer wieder bestätigt wird und im Moment mit unserem Social Distancing ja auf die Spitze getrieben wird, halten Sie soziale Kontakte aufrecht. Gehen Sie nicht in die soziale Isolation. Telefonieren Sie, reden Sie mit Leuten. Geben Sie das nicht auf. Weil ich glaube, dass das eine wichtige Quelle ist von dem, was unser Grundbedürfnis nach Bindung, nach Eingebundenheit, das wird im Moment brutal und ziemlich heftig, finde ich, strapaziert. Dann sehr gut für sich selber zu sorgen, für Schlaf, für gesunde Ernährung, für ausreichend Bewegung. Ja, wir kriegen ja jetzt schon die ganzen Zahlen und Studien mit, wie Kinder an Gewicht zugenommen haben, aber auch Erwachsene durch diese schwierige Zeit. Auch das fordert uns Selbstverantwortung, Selbstfürsorge, liebevolles Umgehen mit sich selber. Vielleicht auch zum Thema Lösungsorientierung oder Zukunftsplanung. Sich auch ein neues Ziel setzen, ja. eine neue Sprache lernen, ein neues Hobby anfangen. Vielleicht haben es die Leute eh schon gemacht, damit da auch was Neues ins Leben kommen kann, was ich eben nicht kann durch Ablenkung, was weiß ich, kaufe mir neue Hosen oder tue ich mir mal neu einkleiden und dann, ja, ist auch nett, aber das konnte man ja jetzt lange, lange nicht machen. Und dann ist die Frage, gibt es da andere Ziele, die auch interessant sind?
Ich finde das einen ganz interessanten Punkt, was du sagst, auf das, was ich jetzt noch neu an Bord nehmen kann, ob ich jetzt irgendwie was, mir eine neue, andere Lektüre suche, was lerne, was auch immer, ein neues Kochrezept ausprobiere. Es gibt ja tausend und eine Möglichkeit sicherlich, da was Neues anzugehen. Vielfach ist aber so, glaube ich, der menschliche Geist erstmal gepolt, dass er dem, was er gerade nicht mehr hat, weil es gerade nicht mehr geht, dem nachtrauert und sagt, wie schade, jetzt würde ich so gerne Freunde im Restaurant treffen oder ich würde jetzt so gerne zum Kurztrip irgendwo nach Südtirol fahren oder weiß der Himmel, was man so als liebgewonnene kleine Auszeiten auch in seinem Leben hatte. Und ich glaube, da so diesen Gedankenswitch auch irgendwo hinzukriegen oder sich selbst zu motivieren, diesen Gedankenswitch zu machen, das ist auch nicht so ganz leicht.
Ja, und zu schauen, was trotzdem noch geht. Mir fällt jetzt, ich kann jetzt nur ein persönliches Beispiel erzählen, mit Freunden, die neu zugezogen sind in mein Viertel. Und wir haben es so bedauert, die sind vor einem Jahr hierher gezogen, dass wir sie nicht treffen können. Was haben wir gemacht? Wir haben sogenannte, eine kleine Drinkparty gemacht auf der Mülltonne, wo sie einen kleinen Steingarten angelegt haben, im Freien, mit Masken. Und wir haben diesen Steingarten bewundert. Wir haben uns abends für 1-2 Stunden getroffen und haben einfach geratscht und erzählt und sind im Freien gestanden. Natürlich haben wir uns total warm angezogen, als ob wir zum Skifahren gehen würden. Ja, aber es ging und es hat Spaß gemacht. Wir haben den Kontakt nicht abreißen lassen.
Ja. Treffpunkt Müllhäuschen. Warum
Müllhäuschen. Ja, okay. Man muss einfach auf neue Ideen kommen. Ja. Oder eine virtuelle Biergartenrunde erfinden. Natürlich ersetzt es das nicht. Und wie sehr sehne ich mich selber danach, meine Freunde auch mal wieder in den Arm zu nehmen. Aber es hilft nichts.
Das hilft nichts, aber dafür lernen wir ja Resilienz. Dafür sind wir ja ständig Übende. Du hast jetzt vorhin so ein paar Themen auch genannt, die man jetzt gerade in diesen Zeiten auch gut gebrauchen kann. Wir haben ja diese 7 Säulen der Resilienz. Haben wir da jetzt eigentlich schon alle angesprochen? Etliches hast du schon genannt. Also die Selbstfürsorge und Bewegung und Netzwerk, was Neues auch mal angehen. Gibt es noch was Essentielles, worauf wir noch kurz schauen sollten?
Ja. Ich glaube, was wichtig ist, und das kriegen wir ja auch in der ganzen Diskussion, in der gesellschaftlichen auch mit, die Akzeptanz dieser komplexen Situation, dass wir das annehmen, wirklich, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, weder im Individuellen, wir können nur hoffen, dass wir gesund bleiben, wir wissen nicht, ob wir wirklich alle bis September geimpft sind, wir wissen nicht, ob wir nicht eine 4. Welle haben, wir wissen, können nicht vorhersehen, wie die wirtschaftliche Situation und Entwicklung weitergeht. Es ist hochkomplex, diese Krise. Und das zu akzeptieren und mit dieser Unsicherheit auch auszuhalten und zu sagen, okay, ich tue das Beste, was ich tun kann in meinem Kontext. Ich lasse mich nicht verwirren. Ich schaue auf das, wo man gesicherte Daten, und da bin ich doch ein Wissenschaftsgläubiger, bekommen kann. Auch das muss man relativieren, ja, aber trotzdem, dass man sich nicht durch falsche Informationen verwirren lässt und durcheinander bringen lässt und akzeptiert, es ist eine Megakrise, die wir im Moment haben, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und das zu akzeptieren, finde ich, ist eine Kunst.
Man könnte es vielleicht sogar so unter so einen Begriff packen wie Demut ohne Resignation.
Sehr schön.
Fällt mir gerade so ein.
Ja.
Aber eigentlich trifft es ja aufs gesamte Leben
zu. Absolut.
Da ist es ein bisschen weiter gestreckt. Da kriegt man es vielleicht manchmal nicht so mit, wie jetzt so kondensiert in dieser Pandemiezeit. Aber eigentlich ist es ja immer so.
Und das spricht eigentlich noch einen weiteren Aspekt an, nämlich neben der Demut auch die Dankbarkeit.
Oh ja.
Was eine wichtige Verhaltensweise oder eine, sagen wir mal, eine Denkweise oder ein mentales Modell ist, was uns, glaube ich, hilft, wenn wir schauen, wie dankbar wir sein können hier in unserem Kontext, in diesem Land, dass wir diese Bedingungen haben. Und das ist im Übrigen auch eine der kleinen Übungen aus der positiven Psychologie, die den Optimismus stärkt, sich darüber bewusst zu sein, für was ich dankbar bin. Und da, das hat für mich viel mit der Demut auch zu tun. Drum bin ich auf diesen Aspekt.
Ja, ja, absolut. Wir hatten in unserem Vorgespräch ja auch, ich hatte dich ja gebeten, ob du so ein paar Tipps to go auch geben kannst, was man sofort eigentlich auch in sein Leben integrieren kann. Da gehörte Dankbarkeit auch mit dazu, aber du hattest auch noch anderes genannt. Vielleicht sprechen wir da noch mal kurz drüber.
Gerne. Das sind drei Hauptaspekte, die kommen aus dem Ansatz der positiven Psychologie und haben sich auch schon gut verbreitet. Eins ist davon, eine tägliche Bilanz zu machen. Was war an dem heutigen Tag gut? Und was war mein Beitrag dazu? Das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich die Dankbarkeit. Und der dritte Aspekt ist Friendliness oder man kann auch es noch stärker emotionalisieren und sagen Freude. Die Frage, warst du freundlich heute schon zu jemandem? Hast du zu jemandem schon etwas gesagt, was Freude hervorgerufen hat beim anderen? Oder umgedreht gesehen, gab es heute was, wo jemand zu mir schon freundlich war? Oder mir damit auch Freude bereitet hat. Also, der Witz ist, auf das zu gucken, was gut tut, was positiv die eigene Leistung, die eigene Wirksamkeit in den Blick rücken lässt. Das stärkt den Optimismus. Über das zu reden, was nicht gelingt, was alles Mist ist, was alles katastrophal ist, da können wir uns ausjammern bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Die interessante Frage ist, was tut uns das auf Dauer?
Bestimmt nichts Gutes.
Ja, das glaube ich auch. Es infiziert unser Denken in eine dauerhaft negative Richtung und die Frage ist, ob unser Körper das auch gut findet.
Oh ja, und die Seele.
Und da würde ich sagen, nein.
Ja, ja, das ist ein ganz, ganz guter Punkt, sicherlich. Das mit dieser Freundlichkeit, da kann man ja selber so kleine Wetten mit sich abschließen oder so schauen, was könnte man denn so alles tun. Ich mag diesen Begriff Small Acts of Kindness. Kann gar nicht sagen, wo er herkommt, aber ich finde es eigentlich so treffend, wirklich so diese kleinen Gesten der Freundlichkeit.
Du, das geht doch schon los, wenn ich jetzt von der Autobahn, von der Starnberger Autobahn nach München auf den Ring fahre und dann ich vielleicht das Glück habe, dass mich jemand reinlässt,
genau,
weil ich da im Stau stehe. Und da gibt es ein paar Stinkstiefel, die fahren vorbei und dann gibt es einen netten Menschen, der mich reinlässt und ich komme endlich in die Spur und es geht weiter. Ja, das ist das eine.
Du lässt sie natürlich alle rein.
So heilig bin ich auch nicht. Wenn ich grantig bin, dann kann der warten. Aber
oh mein Gott.
Nein. Also da gibt es schon auch Grenzen. Aber daran merke ich, es sind diese kleinen Sachen. Ja. Und in der Regel, wenn ich jemanden reinlasse, dann macht er auch ein Zeichen und sagt, hey, merci, dankeschön. Und ja, es ist eine Entscheidung, mit welchem Grundgefühl ich auf der Welt mich bewege. Es ist wirklich eine Entscheidung. Ob ich in erster Linie auf das Negative und das Schlimme und das Katastrophale gucke oder ob ich das in den Blick nehme für mich, was gelingt.
Das ist sehr schön. Das ist schon fast ein Schlusswort. Das in den Blick zu nehmen, was gelingt. Ja, liebe Barbara, hast du denn noch irgendwie einen guten letzten Tipp oder auch noch etwas, was dir ganz besonders bei dem Thema am Herzen liegt und was du gerne auch noch aussprechen möchtest?
Einen kleinen Tipp. C&C kann man sich gut merken. Nicht Cash and Carry, sondern Calm and Connect. Ja? Calm and Connect. Schau, dass du dich runterbringst, dass du in Bewegung kommst und in Entspannung. In Achtsamkeit und verknüpfe dich mit dir selbst, mit anderen und vielleicht auch mit der Natur. Calm und Connect als eine Methode für die aktuelle Krise.
Wie schön. Und vor allem, es ist so eingängig. Wunderbar. Ja. Super. Vielen lieben Dank. Mir hat unser Gespräch große Freude gemacht. Und ich hoffe, dass es bei den Zuhörern auch ein bisschen was Positives bewirkt und ein paar gute Anstöße gibt. Liebe Barbara, vielen Dank. Danke für unser Gespräch. Ja, hab noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir ganz herzlich für die Gelegenheit, dass wir uns darüber unterhalten konnten. Ich habe mir jetzt total Spaß gemacht. Wir haben vieles noch gar nicht gesprochen, dann könnten wir noch ganz lange weitermachen. Aber vielleicht haben wir ein bisschen Neugierde geweckt. Ebenso, ich danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie unseren Podcast Wir bleiben gesund. Update zu den Gesundheitstrainings der BMW Group Academy auch sehr gerne weiter.